Jesus, danke, dass wir dein Wort hören dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns alles vergessen lässt, was nicht dein Wort ist. Ich möchte dich bitten, dass wir jetzt alles Störende aus unserem Herzensboden rausnehmen können. Alle störenden Gedanken. Alles, was von dir alles, was verhindert, dass dein Same in den Herzensboden fallen kann. Ich bitte dich, dass du einen Weg machst, dass dein Same in die Herzen fallen kann und Frucht bringt. Jesus, ich möchte diese Gemeinde segnen in deinem Namen. Dein Friede soll hier bleiben und auf ihn ruhen. Ich möchte diese Stadt segnen, Jesus. Dass dein Reich soll sich hier ausbreiten, Jesus. Danke, Jesus, dass hier eine Offenheit ist für dein Wort. Mögest du dein Wort senden, dass viele geheilt werden, von was immer sie auch Heilung brauchen. Er sandte sein Wort und heilte sein Volk. Jesus, ich bitte dich, dass du dein Wort sendest und dein Volk in dieser Stadt heilst. Amen. Okay. Wir fangen mal mit Psalm 27 an. Ich bin mir nicht so ganz so sicher, in welche Richtung wir gehen werden oder wo wir nachher landen werden. Das ist ein Psalm von David und David, der betet hier zu Gott. Ich lese ab Vers 9. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, verbirg deine Gegenwart nicht vor mir, Gott. Das Angesicht Gottes ist die Gegenwart Gottes, die Anwesenheit Gottes. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Das sind hier vier Bitten. Gott soll sich nicht verbergen, seine Gegenwart nicht verbergen. Dann sagt David, das kennen wir ja, Gott, seine spürbare Gegenwart zeigt Gott manchmal verbirgt er sie. Aber die nächste Bitte, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Die ist dann schon ein bisschen seltsamer für uns. Und er sagt dann noch, verwirf mich nicht und verlass mich nicht. Abweisen, verwerfen, verlassen, das sind alles ziemlich drastische Ausdrücke. Vor allem das Wort verwerfen. Das bedeutet, das ist eigentlich etwas im Sinne von, man wirft irgendwie Dreck. Als ob man irgendwie Dreck oder etwas Wertloses wegwirft. So wird das Wort sonst sehr häufig in diesem Kontext gebraucht. Etwas Wertloses wegwerfen. Das ist interessant, dass David hier sowas sagt. Und dann sagt er im nächsten Vers, denn auch mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Denn auch mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. In manchen Übersetzungen steht wenn. Das weiß aber keiner so genau, ob da denn oder wenn oder weil stehen muss, weil dieses Wort kann man mit allem Möglichen übersetzen. Und zwischen diesen vier Bitten Davids und Vers 10, da ist ein kleiner Zusammenhang. Ja, David, das ist nicht nur hier zu sehen. David hatte eine innere Angst, dass Gott ihn verwerfen könnte. David hatte eine innere Furcht in seinem Herzen, die zu ihm gesprochen hat, Gott könnte dich abweisen. Gott könnte dich verwerfen oder sogar verstoßen. Und das ist ein bisschen seltsam, weil Gott selber hat David ja Zusagen gemacht, dass er genau das nicht tun wird. Zum Beispiel in Psalm 13, Vers 1 lesen wir sowas. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Und das geht da so weiter. Oder in Psalm 69, 17 ist ein weiteres Beispiel. Es gibt noch viel mehr. Da sagt David, verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin in Not, erhöre mich schnell. Psalm 143, 7 ist auch ein letztes Beispiel. Es gibt noch mehr. Ja. Erhöre mich eilends, o Herr, mein Geist vergeht, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dass ich nicht denen gleich werde, die in die Grube fahren. Es gibt mehrere solche ziemlich emotionale Ausdrücke von David, wo seine innere Angst, Gott könnte ihn ja doch irgendwie verstoßen, hervorkommt. Und David ist ein Mann, von dem Gott sagt, zum Beispiel in Apostelgeschichte noch, ein Mann nach meinem Herzen, der meinem ganzen Willen getan hat. Jemand, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, das sagt Gott mehrmal über David. David ist jemand, der mir sehr gefällt. So, wie kommt es, dass David Momente hatte, wo ihm das nicht so klar war? David hatte auch Momente, wo er das wirklich gespürt hat und wo ihm das klar war. Aber wie konnte es dazu kommen, dass David dann doch immer wieder Zweifel kommen konnten oder dass diese innere Angst hochkam, er könnte ihn ja doch verlassen. Gott könnte ihn ja doch verstoßen. Gott hat sogar in Jesaja 55, Vers 3, und Paulus zitiert das, oder in Apostelgeschichte 13 wird das nochmal aufgegriffen, da wird von einem Bund berichtet, den Gott mit David gemacht hat, einen Bund der sicheren Gnaden erweise. Das heißt, Gott hat mit David einen Bund geschlossen, dass David sich absolut sicher darauf verlassen kann, dass er von Gott Gnade bekommt, dass Gott ihm zu Hilfe kommen wird. So, Gott hat eine extra Versicherung, der Bund der sicheren Gnaden Davids wird das genannt. Und in Apostelgeschichte erfahren wir später, dass das für jeden Gläubigen, der ein demütiges Herz hat, auch gilt. Jeder, der sich im Herzen demütigt, jeder, der das gleiche Herz wie David hat, für den gilt dieser Bund der absolut sicheren Gnadenwahl. Ja, wenn wir in diesem Bund sind, dann wissen wir, die Gnade wird kommen. Gott wird uns nicht im Stich lassen, Gott wird absolut da sein. Ja. Trotz all diesen Versicherungen und Zusagen Gottes und trotzdem, dass David so oft in der Gegenwart Gottes war und Gott gesehen und erlebt hat, kommt doch immer wieder mal so eine innere Furcht in ihm hoch, dass Gott ihn verlassen könnte. Warum ist das so? Und ich glaube, Vers 10 ist die Antwort, die Gott David gibt. Oder die David vielleicht selber auch schon weiß. Denn auch mein Vater und meine Mutter verlassen mich oder haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Wenn man sich Davids Geschichte anschaut, da sind so ein paar Unstimmigkeiten. Zunächst einmal, als der König in 1. Samuel 16, da lesen wir, dass Gott dem Propheten Samuel beauftragt, doch bitte zu Isai zu gehen, dem Vater von David, und einen von seinen Söhnen zum König zu salben. Jetzt lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 4. Samuel war kein Niemand. Der war ziemlich bekannt in Israel. Und die Leute hatten ziemlichen Respekt vor Samuel. Ja. Hier steht zum Beispiel, und in 1. Samuel 16, Vers 4, und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? So, die hatten ziemlich Respekt vor Samuel, ne? Die hatten Angst, der kommt jetzt und spricht Gericht, Gottes Gerichtsurteil über uns oder sowas. Und die haben richtig Respekt. Also Samuel war keine Person, der man jetzt mal so einfach ungehorsam war. Die Leute hatten Respekt. So, Samuel kommt zu Isai. Und Samuel sagt zu Isai, er soll alle seine Söhne holen. So, warum holt Isai nicht alle seine Söhne? Warum lässt er David auf dem Feld alleine zurück? Die Bibel sagt uns das nicht explizit. Aber dass David zurückgelassen wird, sagt eine Menge. Ja, das sagt eine Menge über die Beziehung, die David zu seiner Familie hatte. Und die war nicht besonders gut. So, ich weiß nicht, ob Isai dem Propheten Samuel etwas verheimlichen wollte. Ich glaube, das ist ein bisschen lächerlich, einem Propheten etwas zu verheimlichen, vor allem wenn er im Auftrag Gottes kommt. Ja. Und da die Leute, die Ältesten der Stadt, die kannten Samuel, die haben gezittert, sowas macht man, die wussten, man mit einem Propheten macht man normalerweise keine Spielchen, den versucht man nicht zu manipulieren, das ist in der Bibel sehr oft nach hinten losgegangen. So. Da gab es so Leute, da gab es einen König, der wollte Elisa mal ein bisschen manipulieren, da fiel zweimal Feuer vom Himmel. So, und das macht man nicht so häufig. Das könnte nach hinten losgehen. So. Aber warum lässt er David? Warum holt er nicht David? Er holt alle seine Söhne. Und erst als Samuel nachfragt, sind das alle? Nein, da ist noch einer. Bei den Schafen, der Jüngste. So, entweder sagt uns das, dass die David nicht für voll genommen haben. Ja. Das alleine reicht schon aus, wenn ein Vater seine Kinder nicht voll nimmt, wenn ein Vater seine Kinder nicht ernst nimmt. Das sagt den Kindern, das gibt den Kindern eine Botschaft mit. Ja. In dem Herzen der Kinder, ohne dass das muss noch nicht mal mit Worten ausgesprochen werden. Weil die Botschaften, die sich am stärksten in uns festsetzen, sind sowieso nicht die Botschaften, die wir sprechen, sondern das ist die Art und Weise, wie wir Menschen behandeln. So, wenn ein Vater sein Kind nicht für voll nimmt, gibt er seinem Kind dadurch die Botschaft mit, du bist nur ein Witz. Du bist sowieso nicht ganz ernst zu nehmen. Und diese Botschaft wird tief im Herzen des Kindes einprogrammiert sein. Und es wird später im Leben sich als in Form von Ablehnung manifestieren in dem Kind. Das Kind wird sich abgelehnt fühlen. Wenn das Kind irgendwo, wenn er später irgendwo hingehen muss, werden ihm Gedanken kommen wie, ach, die werden dich sowieso nicht hören. Ne? Woher kommen diese Gedanken? Weil sein Vater ihm nicht zugehört hat. Die werden dir sowieso nicht glauben. Das sind alles Gedanken, das sind alles Manifestationen der Ablehnung, die in unserem Herzen ist. Jeder, der von seinem Vater nicht ernst genommen oder von seinen Eltern nicht ernst genommen wurde. Oder vielleicht auch von Autoritätspersonen. Vor allem die Kinder, wenn sie nicht ernst genommen werden, bringen dadurch Ablehnung in ihre Herzen. Und diese Ablehnung wird sie quälen. Den Rest, bis Jesus sie davon freimacht. Ja. Aber die meisten wissen gar nicht, dass das Ablehnung ist. Die wundern sich, warum sie immer wieder diese Gedanken haben, von diesen Gedanken gequält werden. Die fragen sich vielleicht nochmal gar nicht. Vielleicht haben sie sich auch einfach daran gewöhnt, damit zu leben. Ja. Aber das ist nichts Gutes. So, allein das reicht schon aus, was hier, ne, da kommt eine wichtige Person, kommt, alle werden eingeladen, nur David darf nicht zur Party. Ja. Jeder, der das als Kind mal erlebt hat, dass alle seine Freunde eingeladen wurde, er aber nicht, der weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. So, das bringt etwas in unser Herz hinein, was da nie hineinkommen sollte. So, das war schon mal nicht besonders toll von Isai. Man könnte noch weiter überlegen, warum hat er den denn nicht gebracht? David sagt in Psalm 51, Vers 7, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Aha, was heißt das denn? Meine Mutter hat mich in Sünde empfangen? So ganz genau wissen wir das nicht, aber das riecht ein bisschen danach, als ob David vielleicht unehelich gezeugt wurde. Ja. Zumindest ist da irgendetwas nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen bei David. Ja. Und vielleicht war das auch der Grund, warum Isai David gar nicht geholt hat. Nicht, weil er den Propheten belügen wollte, sondern vielleicht, weil er David gar nicht als seinen richtigen Sohn ansah. Das könnte auch sein. So, wenn das der Fall ist, hat das in Davids Herzen noch eine viel größere Wunde hinterlassen. Ja. Es gibt einen Vers in 5. Mose 23, Vers 3. Also das ist einer von diesen Versen, mit denen wir heute fast nichts mehr anfangen können. Da steht: Es soll auch kein Bastard in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die 10. Generation oder bis zur 10. Generation seiner Nachkommen sollen sie nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. So, ein uneheliches Kind steht hier. Wow, das finden wir aber unfair. Ne? Wenn man jetzt bei David guckt, wenn man bei David 10 Generationen zurückgeht, in Matthäus 1, Vers 3 bis 6 sind die ganzen Generationen bis David aufgelistet. Dreimal dürft ihr raten, wer vor 10 Generationen, was da passiert ist. Da hat Tamar mit ihrem Vater Inzest begangen, sich als Prostituierte verkleidet. Und dann ist Phares geboren, erste Generation Esrom, Aram, Aminadab, Nahasson, Salmon, Boas, Obed, Isai und David war der 10. David war der 10. So, da war definitiv was in Davids Blut. Und David war aber jemand, der in die Gegenwart Gottes kam. Und dieser Fluch, der hier, das ist ein Fluch, ja, aus 5. Mose 23. Das ist ein Fluch. Jeder Mensch, der unter diesem Fluch ist, der wird große Schwierigkeiten haben, in die Gegenwart Gottes zu kommen und mit Gott intim sein. Er wird sich so fühlen, als ob er nicht dazugehört. Dies ist ein Fluch und dieser Fluch kann gebrochen werden. Das ist kein endgültiges Urteil. Ja, und wir sehen das. David geht in die Gegenwart des Herrn. Und andere Leute auch. Aber trotz wegen all diesen Dingen, die David als Kind erlebt hat, ist da immer noch in seinem Herzen, kommen da immer noch Dinge hoch. Und so ist das bei uns auch. Die Bibel sagt uns in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles. Behüte dein Herz, denn ihm entspringen alle Quellen deines Lebens. Alles, was du tust in deinem Leben, ist einer der wichtigsten Verse in der Bibel, wenn ihr den Menschen verstehen wollt, wenn ihr das biblische Menschenbild verstehen wollt und wenn ihr verstehen wollt, warum ihr das tut, was ihr tut, obwohl ihr es vielleicht gar nicht tun wollt. Wenn wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen, woher wissen wir, dass wir diese Dinge nicht tun wollen? Unser Verstand sagt uns, ja, du bist ein Christ, du solltest das und das nicht machen. Oder unser Verstand oder unser Gewissen sagt uns, wenn du das und das machst, das ist nicht gut. Das ist nicht in Ordnung. Okay. Warum machen wir diese Dinge trotzdem? Weil unser Motor, da ist etwas in uns, was uns antreibt. Da ist etwas in uns hineinprogrammiert. Und das ist nicht in Übereinstimmung mit unserem Verstand. Weil mit unserem Verstand wollen wir Gott dienen, wenn wir Christen geworden sind und wir wollen Gott gehorchen. Und wir probieren das und es klappt nicht. Da ist ein Weg, in den unser Herz geht. Da ist etwas in unserem Herzen programmiert. Und durch all diese Erlebnisse, wo wir Dinge tun, die wir eigentlich als Christen nicht tun wollen, jedes einzelne dieser Erlebnisse müsste bei uns so eine Alarmglocke läuten. Ding. Oh. Ich tue gerade was, was ich nicht tun will. So, was bedeutet das? Das bedeutet, da ist in meinem Herzen ist etwas drinne, was da nicht reingehört. Da ist eine Wunde, eine Verletzung, da ist etwas, mein Herz, da ist etwas im Herzen. Ja, so wie, wenn wir, wie gehen wir damit um, wenn wir versagen oder wenn wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen? Naja, wenn wir Augen zu und durch, das ist ziemlich dumpf. Das ist töricht, würde die Bibelübersetzung sagen. Dumm. Ja. Okay, ich habe versagt, egal. Gott, vergib mir bitte und weiter. So, Moment. Ja. Warum hast du versagt? Weil da in dir Dinge wirken, von denen du gar nichts weißt. Das Herz des Menschen ist arglistig und bösartig. Wer kann es ergründen? Wir ganz sicher nicht. Ja. Der Geist Gottes kann es ergründen. Er weiß, was im Herzen der Menschen ist. Aber wir können dem Herzen auf die Spur kommen mit Hilfe des Heiligen Geistes, indem wir uns trauen, diese Erfahrungen, wo wir versagt haben oder wo wir Dinge getan haben, die wir nicht tun wollten, wenn wir uns trauen, denen ins Auge zu schauen. Ja. Versagen hat immer mit Schmerz zu tun, jedes Mal. Wenn wir etwas machen und es klappt nicht, es ist immer, jedem Menschen ist das unangenehm. So, und da ist ein Schmerz. Und aufgrund dieses Schmerzes wollen wir dann nicht der Wahrheit ins Auge schauen. Wir wollen uns nicht mit der Wahrheit auseinandersetzen, die da ist. Die Wahrheit ist nämlich, da wirkt etwas in dir, von dem du gar nichts weißt und das du auch nicht willst und von dem Gott dich befreien will. Aber du musst dich dem stellen. So, viele von uns haben Schmerzen erlebt. Vielleicht eins der häufigsten Beispiele. Ihr habt als Kinder vielleicht jemandem, einer Autoritätsperson, eurem Vater oder Mutter oder einem anderen, euer Herz ausgeschüttet. Und ihnen wirklich mitgeteilt, was ihr fühlt. So, danach wurdet ihr angeschrien. Oder wurdet ihr missachtet oder gar nicht gehört oder es wurde so getan, als ob ihr nicht da seid? Oder euch wurden so Sachen gesagt, jetzt hör aber auf zu heulen, du Heulsuse, ein Junge weint nicht und andere solche dämonischen Sachen. In dem Moment erlebt das Kind einen Schmerz und sofort ist der Teufel zur Stelle und gibt ihm einen Gedanken ein, benutzt diesen Schmerz, um ihm einen Gedanken einzugeben, so, diesen Schmerz möchtest du nicht noch einmal erleben. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind in dem Moment einen Schwur ausspricht. Ich werde nie wieder Gefühle zeigen. Ich werde nie wieder das und das machen. Es spricht irgendeinen Schwur aus, mit dem es sich vor diesem Schmerz schützen will. Das Problem dabei ist, dieser Schwur ist ein Vertrag in der unsichtbaren Welt. Jeder Mensch, der zum Beispiel einen Schwur gesprochen hat, ich werde nie wieder Gefühle zeigen, der wird ab dem Moment keine heile ganze Seele mehr, Persönlichkeit mehr haben. Weil ein Teil seiner Persönlichkeit wird ab dem Moment nicht mehr funktionieren, die Gefühle. Wir brauchen die Gefühle, wir brauchen den Verstand. Wenn jemand sagt, irgendwie was in die Richtung sagt, ich werde meinen Verstand nicht mehr benutzen oder mein Verstand ist mir egal. Oder wenn jemand ständig seinen Verstand verflucht, indem er sagt, ich bin doof, ich kann das sowieso nicht, ich verstehe das nicht. Wenn jemand, das sind alles Flüche, die wir über unseren Verstand aussprechen. Ich bin Lehrer, ich weiß, wovon ich rede. Ich könnte euch hunderte Beispiele geben. Gott wird uns immer die Frucht unserer Lippen essen lassen. Ja, da gibt es hunderte Verse von. Das, was wir mit unserem Mund sehen, werden wir ernten. Ich habe genug Schüler erlebt, die mit dem Mund gesagt haben, dass sie es nicht konnten, obwohl sie es konnten. Und mit dem Mund haben sie es immer wieder ausgesprochen. Zwei Jahre später konnten sie gar nichts mehr. Das ist die Frucht der Lippen, die wir genießen müssen. Ja. Petrus sagt, wer sein Leben lieb haben will und gute Tage sehen will, Der hüte seine Zunge vor Bösem. Weil wir werden die Frucht unserer Zunge genießen müssen. Ja, wenn wir so einen Schwur aussprechen, dann kommen wir unter einen Fluch. Und das, was der Teufel benutzt, um uns dazu zu bringen, einen Schwur auszusprechen, einen Vertrag in der unsichtbaren Welt zu unterzeichnen, das ist der Schmerz in unserem Herzen. Das ist, was er benutzen kann. Weil wir wollen diesen Schmerz ja nicht nochmal erleben. So, und sobald wir diesen Weg einmal eingeschlagen haben, ist da in uns diese Verletzung, die wird begraben in uns. Das ist so, man kann sich das vorstellen wie eine Wunde, die sich entzündet oder wo Dreck reinkommt und wo die Haut dann irgendwann, die Haut wächst darüber. Aber unter der Haut ist eine Entzündung entstanden, da ist Eiter. Und die Wunde ist so nicht mehr zu sehen, aber wenn man draufdrückt, ist der Schmerz da. Und wenn diese Wunde nicht behandelt wird, fängt irgendwann das Fieber an. Und wenn dann gegen das Fieber nichts getan wird und die Wunde nicht behandelt wird, wird das irgendwann schlimmer und schlimmer und schlimmer und wird sich auf den ganzen Organismus ausbreiten. Ja. Genau wie das im Physischen ist, ist das auch in der unsichtbaren Welt, in unserer Seele. Und wir haben im Laufe der Jahre eine Menge solcher Wunden und Verletzungen angesammelt in uns. Und wir haben einfach Gras drüber wachsen lassen. Warum? Weil wir es nicht ertragen haben, uns dem Schmerz nochmal zu stellen, nochmal zur Wahrheit zu kommen. Jesus sagt, um frei zu werden, muss man der Wahrheit begegnen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit ist, da ist eine Verletzung. Ich will die nicht, eigentlich will, ich will nichts davon wissen, ich will nichts davon hören. Ja, aber solange da eine Verletzung, eine Entzündung in meiner Seele ist, kann der Teufel kommen und draufdrücken und ich schreie vor Schmerz. Und dann werde ich alles tun, damit ich diesen Schmerz nicht mehr erlebe. Ich werde alles tun, damit ich bloß keine Ablehnung mehr erlebe. Und dann werde ich manipuliert und ich lebe für Leute. Und dann komme ich unter einen Perfektionismus. Bloß keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen. Warum denn? Warum willst du keinen Fehler machen? Weil du Angst vor Ablehnung hast. Weil du Angst hast, dass die Leute dich wieder als den Schuldigen darstellen. Du willst diesem Schmerz ausweichen. Und dieser Schmerz ist wie die Fäden bei einer Marionette, mit der wir manipuliert werden können. Ja. Bei David war dieser Schmerz, war eine dieser Wunden, die David hatte. David sagt von sich selber, er hatte viele. Ja. Eine dieser Wunden ist dadurch gekommen, dass seine Familie ihn nicht ernst genommen hat. Dass er hat da Ablehnung erfahren in seiner Familie. Und das wird einer der Gründe sein, warum diese innere Angst in ihm hochkommt. Aber David macht etwas, was kaum ein Mensch sonst macht. David stellt sich nicht nur seiner Angst oder seinen Schmerzen. David schreibt sogar Lieder darüber. Und jeder im Land Israel wusste, was ihr König für Probleme hatte. Also, es waren seine Lieder. So. Das ist etwas, was wir bei keinem anderen in der Bibel so finden. Daniel ist auch einer der in Gottes Rangliste einer der Top-Leute. Noah auch. Von denen, ich glaube nicht, dass Nebukadnezar und all die anderen wussten, was für Probleme Daniel alle hatte. Also seine wirklichen Probleme. Die dachten vielleicht, der hat irgendein paar Probleme. Aber ich glaube nicht, dass die das wussten. Ich weiß es nicht. Daniel und Josef sind, soweit ich weiß, die einzigen Personen in der Bibel, wo uns von keinerlei Versagen berichtet wird. Ja. Aber Gott sagt, David war ein Mann nach meinem Herzen. David sagt selber von sich, meine Sünden sind so zahlreich, dass ich sie nicht zählen kann. Ja. Gott hätte sich doch lieber den Daniel oder den Josef aussuchen können, als sagen, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und die waren ja auch nicht schlechter. Ja. Das heißt ja von Daniel, dass er ein viel Geliebter war. So, aber Gott möchte, dass alle Generationen bis zum Schluss wissen, David, David. Ja. Nicht jemand, der so perfekt war wie Daniel, nein, jemand wie David. Der ist das Beispiel, das Vorbild. Und auf den letzten Seiten der Bibel, da sagt Jesus das nochmal. Jesus selber sagt das nochmal. Auf den letzten Seiten der Bibel sagt er, ich bin der Nachkomme Davids. Das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Mal gucken, ob ich das finde. Ja, Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin der Wurzel und der Nachkomme Davids. Der Spross Davids. Spross ist ein anderes Wort für Nachkomme. So. Jesus hat so eine Identifikation mit David. Das ist unglaublich. Trotzdem, dass David ein Mörder war, trotzdem, dass David ständig Probleme mit Sex hatte, ständig. Ja. Warum hatte David ständig Probleme mit Sex? Und warum hatte Gott nicht so ein Problem damit? Ich meine, Gott hat ihn schon, David musste schon die Konsequenzen seiner Taten essen. Ja. Und die waren nicht so gut. Gerade diese ganze Sache, Davids Kampf mit der sexuellen Unreinheit, hat ihm wirklich sehr viel Tränen gekostet in seinem Leben und hat auch seine Familie mehr oder weniger vernichtet. So, das war nichts, ich bin in keinster Weise, möchte ich das irgendwie rechtfertigen oder so. Ja? Das ist nicht gut. So, und wenn wir das tun, wir werden leiden, ja, darunter. Der Teufel wird das sofort ausnutzen. Aber das hält Gott trotzdem nicht davon ab, zu sagen, David ist ein Mann nach meinem Herzen. David, wenn man sich mal so die 10 Generationen vor David anguckt, da war nicht nur Tamar, da war auch eine Frau drin, die hieß Rahab, ja, vor 4 Generationen, Rahab, nämlich. Das war auch jetzt nicht so eine angesehene Frau, die hatte auch so eine Vergangenheit, die nicht so gut war. Ja. Und wer weiß, was da noch in den 10 Generationen vorher alles passiert ist. Ich meine, 10 Generationen, das sind mindestens 400 Jahre. 400 bis 800 Jahre. Und wenn wir bei uns gucken, wir haben auch keine Ahnung, was wir alles mitvererbt bekommen haben. So, und jeder von uns kann sich sicher sein, wir tragen ein ganzes Paket mit uns. Die Frage ist, was machen wir damit? Ja. Die Gnade, die Gott uns gibt, wird definitiv ausreichen für jedes Paket von euch. Aber Gnade ist nicht etwas, was der Weihnachtsmann automatisch jede Weihnachten bringt. Ich weiß nicht, ich wünschte mir, die Christen würden das doch ein bisschen bemerken. Gnade ist unverdient, absolut. Aber Gnade geschieht nicht automatisch, sonst wäre ja jeder Mensch auf der Welt ein Christ. Weil es steht ja geschrieben, dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat. Und Gott hat die Welt geliebt und Gott hat Gnade für die ganze Welt. Ja, aber man muss die Gnade auch annehmen. Das passiert nicht einfach so. Und man muss erkennen, dass man die Gnade braucht, dass man ein Sünder ist. Das sind eine ganze Menge Dinge, die passieren nicht einfach so. So, da ist ein Mitwirken unsererseits, eine Zustimmung, eine Einsicht, eine Sündenbekenntnis ist gefragt. Sonst werden wir nie in den Genuss der Gnade kommen. Leute, das ärgert mich so ein bisschen. Ich schweife jetzt ab, aber das will ich einfach sagen. Das ärgert mich so ein bisschen. Für die meisten Christen ist Gnade irgendetwas Mystisches, was mal vom Himmel fällt und mal nicht. Naja, das ist so, für die meisten Leute ist Gnade Willkür, die Willkür Gottes. Das ist für die meisten Leute die Gnade. Naja, gut, dann ist Gott mir halt gnädig, ja. Oh, ja, jetzt ist er mir gerade nicht gnädig. Ja, ich habe ein Problem mit diesem Denken, weil erstens kann ich dann Gott immer anklagen und ich kann Gott für alles die Schuld in die Schuhe schieben. Ja, dem hat Gott halt keine Gnade gegeben, der Person oder so. Und zweitens sagt die Bibel genau das Gegenteil. Ne? Ganz oft ist es so, wenn man mit Leuten über Heiligung spricht, ja, dann kommen die mit so diffusen Argumenten. Ja, das ist alles Gnade, das ist alles Gnade. Erwarte bloß nicht, dass ich meine Sünde tatsächlich loswerde. Das ist doch alles Gnade. So, okay, wenn ich selber nicht erwarte, dass ich meine Sünde tatsächlich loswerden kann, dass Gott mich tatsächlich befreien kann, dann habe ich eine Form der Frömmigkeit, verleugne aber die Kraft. So, da falle ich in eine Kategorie von Menschen, von denen Paulus sagt, Timotheus, bitte mit solchen nichts zu tun haben und schick die doch alle mal in die Wüste. So, also, ne? So, da bin ich in einer Kategorie Menschen, wo ich gar nicht als Christ garantiert nicht reinkommen möchte. So, wenn ich nicht wirklich glaube, dass Gott mich tatsächlich verändern kann, dann habe ich eine Form von Frömmigkeit, eine Form von Religion, aber ich leugne die Kraft. Weil da ist tatsächlich eine Kraft da, die uns befähigt, heilig zu leben. So, und Gott sagt ganz klar, Gnade ist nicht etwas, was mal vom Himmel fällt oder mal nicht, sondern Gott sagt, den Demütigen gebe ich Gnade und dem Stolzen gebe ich keine Gnade. Oh, ich finde das ziemlich deutlich. So. Ja. Das erklärt auch, warum Gott manchen Leuten keine Gnade gibt, wie Esau. Und manchen Leuten wie Jakob gibt er Gnade. Ja. So, weil Esau war durch und durch stolz. Das wird in der Bibel, da gibt es sogar ein ganzes Buch, was nur über Esaus Nachkommen, das Buch Obadja, was nur über Esaus Nachkommen geschrieben wurde, um denen klarzumachen, so, ihr seid eins der stolzesten Völker auf dieser Erde und Gott, habe ein Problem mit euch. Deswegen. Und ich sage euch das nicht, damit ihr euch verdammt fühlt, sondern damit ihr euch ändert. Haben sie aber nicht getan. Einige schon. Unter Davids Leuten waren auch einige Edomiter drin. Ja. So. Also Gott hasst den Stolzen und dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist eine sehr klare Regel. So. Und ich finde, da ist Gnade nichts Mystisches oder Komisches. Ja. Und für jedes Paket, was wir von unseren Vorfahren mitgekriegt haben. Christen sind ja immer ein bisschen langsam, ne? So. Und manchmal sind sie so langsam, dass sie sogar von der Wissenschaft überholt werden. Das ist eigentlich ziemlich peinlich, so, ne? Also es gibt eine Menge Christen, die sagen, naja, sowas wie vererbte Sünde, sowas gibt es gar nicht. Sowas wie Generationsflüche, generationsübergreifende Schuld, sowas gibt es gar nicht. Ja, steht aber in der Bibel. Ja, aber das ist alles Altes Testament. Ich ermutige doch jeden Christ, der Bibel nicht glaubt, sich mal so Forschung der Genetik anzuschauen, was die denn so sagen über Vererbung. Diese Dinge werden alle vererbt und man kann sie sogar in eurem Körper nachweisen. Ja. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber wir haben demnächst bei uns eine christliche Neurologin, Dr. Caroline Leaf, die wird auch unter anderem, aber das wird sie nur anschneiden, das ist nicht das Hauptthema, aber da wird sie drüber reden. Ich habe Daniel den Flyer gegeben. So, ne? Aber die Wissenschaft ist ziemlich, das ist ziemlich klar, dass wir Dinge vererbt kriegen. Ja. Und dann gibt es auch noch die Erfahrung, die wir nicht einfach so verleugnen können. Ich ermutige jedem, der eine sehr gute Beziehung zu seinem Vater hat, nochmal seinem Vater zu fragen, mit welchen Sünden und Versuchungen er so zu kämpfen hat. Oder ihr könnt auch den Propheten spielen. Ihr könnt sagen, Papa, ich weiß genau, du hast damit und damit und damit zu kämpfen. Oh, woher weißt du das, mein Sohn? Weil ich damit auch zu kämpfen habe. Dankeschön für das Paket, das Geschenk, was du mir weitergegeben hast, Papa. Das solltet ihr nur sagen, wenn ihr wirklich Liebe habt. Ja. So, ich sehe, mein Sohn ist 3 Jahre alt und ich sehe das an meinem Sohn. Ja. Bevor ich meinen Sohn gekriegt habe, habe ich 2 Jahre vorher, Gott mich von sehr vielen Dingen frei gemacht. Aber nicht von allen. Und einige dieser Dinge, von denen ich nicht frei geworden bin, die konnte ich schon mit 2 Jahren an meinem Sohn wiedererkennen. Super, ne? Ich kenne ja dieses Spielchen. Ich kann zuerst den Propheten bei meinem Sohn spielen. Sagst du, mein lieber Sohn, wenn er 13, 14, ich weiß ganz genau, was dein Problem ist. Oh, mein Papa muss aber ein Prophet sein. Nein, ist er nicht. Das ist die Erfahrung, ja. Ihr könnt mal nachgucken. Die Sachen, mit denen ihr am meisten zu kämpfen habt, das werden wahrscheinlich auch Sachen sein, die ihr von Papa oder Mutter mitbekommen habt. Und ihr könnt aber auch nicht die Schuld auf Papa oder Mama schieben. Weil Gott wird euch Gnade geben, das zu überwinden. Ja. Nur wir sollten ein bisschen wissen, wenn wir noch nicht mal diese Dinge wahrhaben wollen, ja, wie wollen wir dann frei werden, wenn wir sagen, das gibt es alles gar nicht? Ich bin jetzt ein Christ und alles ist super. Ja, dann lebst du in einer Fantasiewelt, du bist nicht, und Jesus sagt, aber du kannst nur frei werden, wenn du zur Wahrheit kommst. Oh. Leute, die in der Fantasiewelt leben, werden nie Befreiung erleben. Nie, niemals, niemals, niemals. Egal, wie oft sie die Bibel lesen, egal, wie oft sie beten, egal, wie oft sie fasten, egal, wie viele fromme Sachen sie machen. Leute, ich habe, glaube ich, hier mal drüber gepredigt, oder? Über in der Fantasiewelt leben? Ich weiß es nicht. Im Internet gibt es Predigten davon. So, ganz ehrlich, das ist eine der Haupthindernisse und das ist eine der Haupttaktiken des Teufels, Leute, vor allem junge Leute, in eine Fantasie immer mehr dahin zu bringen, in einer Fantasiewelt zu leben. Vor allem auch durch, ich weiß, bei Jungs passiert das sehr häufig durch Computerspiele und durch solche Sachen. Ja. Die leben irgendwann in einer anderen Welt. Oder sie kriegen durch die Medien ein Bild von einer Welt suggeriert, was in der Realität niemals funktionieren wird. Ja. Auf einmal wollen all die 12, 13 und 14-Jährigen coole Gangster sein. Na super. So, toll. Ich darf das als Lehrer ausbaden, dass die alle cool sein wollen. So, und die brauchen alle ihre Grenzen aufgezeigt. Und ein bisschen Disziplin. Ja. Aber weil ihre Eltern sie den halben Tag vor der Glotze hängen lassen, gucken sie sich den Schrott an, haben die falschen Vorbilder, und ihr Herz wird voll von diesen Wünschen und Träumen, die da weitergegeben werden. Na super. Ich als Lehrer leide darunter. Weil ich habe die nachher in der Klasse und muss sie ständig disziplinieren und muss sie ständig zum Schulleiter schicken und muss ständig mit ihnen reden und habe den ganzen Kindergarten da, der gar nicht notwendig wäre, wenn die Eltern mal ein bisschen getraut hätten, einzugreifen. Aber gut, ich komme vom Thema ab. So. Ja. Wir haben alle, wir sind nicht komplett sauber auf diese Welt gekommen. Ja, wir haben alle etwas vererbt. Kein Mensch ist ohne diese Schuld. So, und kein Mensch ist ohne die Möglichkeit, davon frei zu werden. Aber wir müssen uns trauen, dahin zu gucken. Und durch diese Wunden und durch diese Verletzungen, im Grunde sind das Schmerzen. Und wir entwickeln Ausweichstrategien. Und der Teufel weiß das ganz genau. Und der Teufel droht uns mit diesem Schmerz und sofort, ne, wir stehen an einer Kreuzung in unserem Leben, links oder rechts. Und der Teufel weiß, rechts wäre der richtige Weg, aber dann malt er uns rechts. Wenn du rechts gehst, dann wird genau dieser Schmerz wieder passieren. Oh, okay, dann gehen wir lieber links. Und wir haben den falschen Weg genommen. So, und so werden wir manipuliert. Und bei David war das genauso. Ja. Und der Teufel hat es auch ein paar Mal geschafft bei David. Zum Beispiel, als er da ein bisschen Langeweile hatte und auf dem Dach spazieren ging. Und sein Haus war wahrscheinlich höher. Er konnte auf die anderen Dächer gucken, wo eine Frau badete. So. Und diese innere Furcht, die David hatte, dass Gott ihn verlassen konnte, die total irrational war, weil er von Gott selber Zusage gekriegt hat, dass das nicht passieren wird, die war trotzdem da. Und David wusste das. Und David wusste, ich brauche Heilung davon. Psalm 139, letzte zwei Verse. Da sagt David, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. David wusste, es kommt auf das Herz an. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Oder andere Übersetzung sagt, erkenne meine Gedanken. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. So dieses Wort, was hier mit böse übersetzt ist, Otzep oder so, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das kann genauso gut auch mit Trauer übersetzt werden, mit Schmerz oder mit Götzen. Und jede dieser Übersetzungen passt. Ja. So sieh nach, ob ich auf einem Weg bin, der zum Schmerzen führt. Das ist Also die wörtliche, hier in meiner Anmerkung der Schlachterübersetzung steht wörtlich, siehe, ob ich auf einem Weg des Schmerzes bin. David sagt genau das. Gott, prüfe mich doch. Manipuliert der Teufel mich hier? Bin ich auf einem Weg wegen der Schmerzen, durch die ich manipuliert werde? Oder bin ich auf einem Weg, der dahin führt, dass ich nochmal einen Schmerz erlebe? Oder bin ich auf einem Weg, der ein Götze für mich sein könnte? Wisst ihr, das, was wir fürchten, ist auch immer unser Gott. Wenn ich ständig Angst habe, krank zu werden, dann ist Krankheit mein Gott. Dann bete ich Krankheit an. Ja? Wenn ich ständig Angst habe, oh, esse ich auch das Richtige, oh, bin ich auch warm genug an. Es könnte sein, dass wir einen Gott haben in unserem Herzen, der Krankheit heißt. Das, was du fürchtest, ist dein Gott. Ja. Oder wenn Leute traumatische Erlebnisse haben, ganz oft ist da eine Trauer in ihnen. Und diese Trauer ist genau das Gleiche. Das sind alles Dinge, Götzen, Trauer, Schmerz, das sind alles Dinge, die der Teufel benutzen kann, um uns zu manipulieren. Wie Fäden. Diese Dinge sind wie Fäden. Ja. Diese Traurigkeit, es kann zum Beispiel passieren, wenn wir ein traumatisches Erlebnis hatten, jemand in unserer Familie oder so ist gestorben, und es kann passieren, dass wir in eine falsche Traurigkeit gehen. Paulus spricht von einer Traurigkeit, die zur Buße führt und zum Leben, und einer Traurigkeit, die der Welt gemäß ist und die führt zum Tod. Und wenn wir zulassen, dass diese Traurigkeit in unser Herz kommt, dann werden alle, nach und nach, werden alle unsere Lebenswünsche, unsere Träume, die Gott in uns geleitet, die echten Träume und Wünsche, nicht die vom Fernseher oder von den Medien, sondern Gott hat ja in jedem Menschen einen Herzenswunsch reingelegt, Psalm 37, Vers 4, darüber habe ich auch mal hier gepredigt. Diese Trauer wird diesen inneren Antrieb, diese natürlichen Begabung, diesen Wunsch, wofür wir leben wollen, ersticken und umbringen in uns. Und dann sind wir völlig, so, wir wissen gar nicht, wofür wir eigentlich, wir haben keinen Spaß am Leben, wir sind völlig orientierungslos. Wenn wir gerade die Schule beendet haben und das in uns haben, wissen wir nicht, was für eine Ausbildung oder Job oder Studium wir machen sollen. Das sind so die Auswirkungen davon. Ja. Das sind alles Dinge, die in unserem Herzen sind. Und unser Herz geht auf Wegen. Wenn euch das nicht bis jetzt noch nicht klar geworden ist, ich habe ja hier ständig von einem Weg geredet. David sagt das auch. Wir gehen mal zurück zu Psalm 27, wo David sagt, denn auch mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf einer ebenen Bahn. Da sagt David, das ist fast das Gleiche wie im Psalm 139. Zeige mir deinen Weg. Und der Weg, wenn wir von dem Weg in der Bibel lesen, dann ist dann nicht ein Weg, den wir mit unseren Füßen gehen, gemeint, sondern es ist ein Weg, auf dem unser Herz geht. Unser Herz geht auf Wegen. Psalm 84, Vers 6, das ist eine, wenn wir das verstehen, ja, diese Wege, auf denen unser Herz geht, wie das aussieht, ganz praktisch, das ist gut. Da heißt es, Psalm 84, Vers 6, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. In deren Herzen gebahnte Wege sind. Jemand, der im Herz einen klaren, einen gebahnten, geraden Weg hat, hier stehen dann eine ganze Menge Sachen. Das sind Leute, die werden nie müde, das sind Leute, die kriegen keinen Burnout, das sind Leute, die kriegen immer neue Kraft, und das sind Leute, sie schreiten von Kraft zu Kraft und erscheinen vor Gott in Zion. Das sind Leute, die in der Gegenwart Gottes sind. So, es ist abhängig von dem Weg, den unser Herz geht. Wenn mein Herz durch die Erziehung von meinen Eltern mitbekommen hat, du bist nicht gewollt, du bist nur ein Unfall, du bist Zufall oder du bist abgelehnt. Wenn diese Botschaft mitgekriegt hat, dann schlägt unser Herz einen krummen Weg ein. Dann wird unser Herz einen ganz anderen Weg gehen. Und weil unser Herz auf diesem Weg geht, also es wird einen Weg gehen, der nicht in die Gegenwart Gottes führt. Psalm 50, Vers 23. Da Mose heißt es, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg bahnt oder vorbereitet oder in Ordnung bringt, das sind alles mögliche Übersetzungen, wer seinen Weg bahnt, dem zeige ich das Heil Gottes. Was bedeutet das Heil Gottes, Errettung in der Elberfelder? Was bedeutet das? Das Wort hat über 40 verschiedene Bedeutungen in der Bibel. Und die Bedeutung, mit dem das Wort am häufigsten benutzt wird, ist Befreiung. Befreiung, häufigste. Befreiung von einer akuten Gefahr, von einer Bedrohung. So, hier sagt Gott, wer Dank opfert, der ehrt mich. So, Dankopfern ist etwas, was eine, wenn wir Gott danken, dann haben wir eine Herzenshaltung, die Gott gefällt. Das ist schon mal etwas, das ist wichtig für später, wir kommen nochmal drauf zurück. Dankopfern ist die Bedingung. Das ist eine der Sachen, die Davids Herz gekennzeichnet haben. Ich meine, jeder, der mal ein paar Predigten über David gehört hat oder selber die Bibel gelesen hat, sollte ja wissen, dass David unter anderem dafür bekannt war, dass er viel gelobt hat, viel gedankt hat, viel gepriesen hat, dass er laut gelobt hat, dass er exzessiv vor dem Herrn getanzt hat und solche Sachen gemacht hat. Und dass er Musikinstrumente selber erfunden hat, um den Herrn zu loben. David hat eine ganze Brigade oder Kompanie Sänger eingerichtet, die ständig vor der Bundeslade Gott loben. Also David war jemand, man könnte schon sagen, ja, das lag ihm wirklich am Herzen. Das war ihm wirklich wichtig. David sagt über sich selber, dass er 7-mal am Tag mindestens Gott lobt. Ja. Und er sagt, dass er den Herrn alle Zeit vor Augen hat. Ja, loben heißt ja nicht nur, dass ich Geräusche mache mit dem Mund. Das ist ja auch eine innere, drückt ja auch eine innere Herzenshaltung aus. Ich kann Gott auch loben, indem ich bei allem, was ich tue, mir vergewissere, dass er jetzt gerade da ist und auf mich schaut. Und eine innere Dankbarkeit haben. Die Bibel spricht von Lieder im Herzen haben. Lieder im Herzen haben. Ich kann am Fließband stehen und Gott loben oder meine Klassenarbeiten korrigieren und Gott ein Lied im Herzen haben, das Gott lobt. Ja? So, das ist Dank. Leute, die ein kritisches, böses Herz haben, die erkennt man daran, dass sie nicht so gerne danken. Das ist ganz einfach. Ja? Aber Leute, die ein Herz haben, welches Gott gefällt, und ein Herz, welches Gott gefällt, ist so eins, wie König David hatte, das müssen Leute sein, die danken. Und wenn wir Leute wollen, die ein Herz haben, das Gott gefällt, wenn wir wollen, dass wir Gott gefallen, wir müssen, wenn da etwas in uns ist, bei mir war das ganz extrem so, ganz extrem, ich wollte Gott nicht loben und danken, das war albern für mich. Und ich habe alle Christen gerichtet, die das getan haben. Und ich habe noch mehr alle gerichtet, die das auch noch gezeigt haben, indem sie die Hände gehoben haben oder so. Wir müssen das überwinden. Wenn wir wirklich ein Herz, wir können nicht denken, dass wir ein Herz haben, was Gott gefällt, wenn in uns etwas ist, was Gott nicht loben will. Vielleicht wissen wir mit dem Verstand, dass wir Gott loben sollen. Vielleicht wissen wir das, weil wir das schon in der Bibel 100-mal gelesen haben. Naja, es steht ja auch nicht so selten im Neuen Testament. Aber wir merken, es ist immer noch eine Überwindung. Ja, das sind diese Dinge da im Herzen. Und da merken wir, unser Herz geht auf einem anderen Weg, als den wir eigentlich wollen. Wir müssen unser Herz in die richtige Bahn bringen. Wie geht das Herz? Ein Herz hat ja keine Beine. Woran erkennen wir, auf welchem Weg ein Herz geht? An den Gedanken, an unseren Vorstellungen, an den Widerständen, die auf einmal auftreten. Wenn wir wissen, wir sollten das eigentlich machen, aber wir wollen nicht. Da wehrt sich etwas gegen uns. Ja. Wo wir in einer Situation sind, wo uns eigentlich ganz klar ist, okay, Gott möchte, dass ich eigentlich das mache, aber irgendwas in uns ist da so ein bisschen unangenehm. Ja, dein Herz ist auf einem Weg, der in die andere Richtung führt. Und das ist, wenn wir bereit sind, wenn wir uns noch nie wirklich der Wahrheit gestellt haben, dann kann sein, dass alles super ist und wir gar nichts davon mitkriegen. Wir denken, alles ist heile Welt. Haha, das ist Quatsch. Blödsinn. Ja. Aber wenn wir bereit sind, uns der Wahrheit zu stellen und diesen Dingen Aufmerksamkeit zu schenken und bereit sind, auf unser Herz aufzupassen, dann werden wir merken und Gott wird uns zeigen, okay, guck mal da. Da ist etwas, von dem ich möchte, dass du das machst. Und du machst es vielleicht auch. Aber jedes Mal ist da so eine, steht dein Herz, irgendwas in dir steht auf und ja, okay, ich mache das jetzt, weil Gott das will. Das ist doch gut, wenn man das macht. Ja. Aber da ist unser Herz, es ist irgendwie so, es geht in einen anderen Weg, will einen anderen Weg gehen. Jeremia 31, Vers 21, da sagt Gott, richte dein Herz auf die gebahnte Straße. Dieser Weg, der richtige Weg wird in der Bibel immer als ein gerader Weg bezeichnet. Der ist nicht krumm und schief und der ist immer gerade. Und man kann genau sehen, wo der hinführt. So, richte dein Herz auf die gebahnte Straße. Zwinge dein Herz, da lang zu gehen. Ja? Und wir müssen unserem Herzen den Kampf ansagen. Und der Grund, warum unser Herz nicht geradeaus gehen will, warum unser Herz lieber abbiegen will und lieber irgendwelche Schleichwege, weil zu 90% fürchten wir, dass da ja irgendein Schmerz kommen könnte, den wir nicht wollen. Oder irgendeine Traurigkeit oder irgendetwas uns passieren könnte, was wir nicht wollen. Das sind diese Fäden, ja, durch die der Teufel unser Herz manipuliert. Okay, David. Eine Sache über Davids Herz ist, David wollte Gott loben und danken. Das ist eine Sache. David. Die andere Sache vom Herzen David ist, dass er seine Sünden bekannt hat oder Lieder drüber geschrieben hat. Dass er der Wahrheit ins Auge geguckt hat. Wir sehen das in zwei Beispiele, Psalm 38 zum Beispiel, ja. Psalm 38. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Dummheit willen. Das sagt David über sich selber, in einem Lied, was wahrscheinlich noch andere Leute mitgekriegt haben. Das ist einmalig. David ist der Einzige, der so offen mit seinen Fehlern umgegangen ist. Ja. Und in Vers 18 im gleichen Psalm sagt er weiter, Moment, 38, Vers 18, denn ich bin nahe daran zu fallen und mein Schmerz ist stets vor mir. Mein Schmerz ist stets vor mir. Denn ich bekenne meine Schuld und bin bekümmert wegen meiner Sünde. David war nicht einer, oh ja, Gnade, Gnade, ich mache mir keine Sorgen um meine Sünde, ist alles gut. So, nein, genau im Gegenteil. Das ist ein Herz, was Gott gefällt. Psalm 27, Vers 8. Ja, das ist ein Herz, was Gott gefällt. Ja, David sagt, meine Sünden sind zahlreicher, als dass ich sie zählen kann. In Psalm 51 finden wir auch eine Menge solcher Aussagen. Ich bin in Sünde geboren. Gott, naja, bitte hilf mir. Ich habe all diese Dinge vererbt bekommen. Meine Mutter hat mir das alles mitgegeben. So. Aber David bekennt die Sachen. Das erste Merkmal von Davids Herz ist, er dankt Gott. Er ist absolut entschieden, Gott zu danken, Gott zu loben und auf Gott zu schauen. Die zweite Sache, er geht total offen, er stellt sich der Wahrheit, er bekennt seine Sünden, er trauert um seine Sünden, es tut ihm wirklich leid. Und die dritte Sache, die Davids Herz ausmacht, Psalm 27, Vers 8. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Da waren eine Menge Dinge in Davids Herzen, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Aber David hat sein Herz gezwungen, in die richtige Richtung zu gehen. David hat gesagt, mein Herz, Gott, das sagt dir, Ich will dein Angesicht suchen. Ich will deine Gegenwart. David wusste in Gottes Gegenwart, das ist der Ort, wo die Heilung passiert. Das ist der Ort, wo die Heilung passiert, weil Gottes Gegenwart ist nichts anderes als Gottes Anwesenheit. Da ist der Arzt persönlich da. Der Herzenschirurg, der an unserem unsichtbaren Herzen operiert. Die Gegenwart Gottes ist der schnellste Weg zur Heilung. Deswegen versucht der Teufel auch immer, die Leute von allen Orten fernzuhalten, wo die Gegenwart Gottes erlebbar ist. Da ist immer ein gewaltiger Kampf. Und das sind diese drei Dinge, die Davids Herz ausmachen und die Davids Herz noch von vielen anderen unterscheiden. Er ist absolut entschieden zu danken und zu loben und auf Gott zu schauen. Er ist absolut entschieden, er wird seine Sünde bekennen, seine Sünde wird ihm nicht egal sein, er wird sich der Wahrheit stellen, er wird nicht so tun, als ob das einfach alles irgendwie so ist, und er wird die bekennen. David hat sich nicht um seinen Ruf gekümmert, aber Gott hat sich sehr wohl um Davids Ruf gekümmert. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum Gott David inmitten von seinen ganzen Brüdern zum König salben lässt? Das ist wie ein Schlag ins Gesicht für die Brüder. Denn damals bedeutete es noch viel mehr, ältester Bruder zu sein. Das war eine Ehrenposition. Und jüngster Bruder zu sein war, naja, du bist halt der Letzte. So, und Gott lässt zu, dass Isai muss David vom Feld holen. Und das steht extra geschrieben in 1. Samuel 16, wir werden nicht essen, bis er da ist. Wir halten alles auf. Er wird kommen, okay. Okay, Samuel meint das wirklich ernst. Okay, wir müssen David holen. Okay, lass uns mal lieber schnell David holen, bevor er hier Gericht ausspricht oder so. Ja, die Leute hatten ja Respekt vor Samuel. So, und alle müssen warten. Und die konnten, weiß ich nicht, ob das Feld im Garten war oder ob im Auto konnten sie nicht hinfahren. Samuel hat die alle warten lassen, war knallhart. Und dann steht David da, den keiner wollte, den keiner für voll genommen hat, und inmitten von seinen Brüdern wird er gesalbt zum König, wird er über alle Leute erhoben. So, das macht Gott mit Leuten, die sich um ihren Ruf nicht kümmern und die ihren Ruf nicht bewahren wollen. Ja, er wird sie erheben. Er wird sie erheben. Und in der Bergpredigt erklärt Jesus, warum er sowas macht, ja. Könnt ihr mal selber nachlesen. Das, was wir heimlich machen, wird er von den Dächern posaunen. Er wird es, wenn wir für Gott Dinge im Verborgenen machen, sagt Jesus in der Bergpredigt, wird er es öffentlich vergelten. Öffentlich vergelten. Für Gott hat Davids Herz gesehen und er hat es ihm öffentlich vergolten. Vor seinen ganzen Brüdern. Und das Dritte, was Davids Herz kennzeichnet, ist seine Gegenwart. Gottes Gegenwart suchen. Diese drei Dinge, das ist das Herz Davids. Gott zu danken und zu loben, seine Sünden bekennen, Buße tun, der Wahrheit ins Angesicht schauen, sich all dem Versagen stellen, das man hat. Und das Dritte ist Gottes Gegenwart suchen. Und Gott suchen und sich nicht mit einer theologischen Gegenwart Gottes zufrieden geben. Ja, Gott ist ja überall da, okay, toll. Nein. Diese drei Dinge. Und Gott wird euch wahrscheinlich zeigen, auf welchem Weg euer Herz geht. Ja, man kann das an den Gedanken, an unseren Vorstellungen, an unserer Denkweise und an den Dingen, wo wir das tun, was wir nicht tun wollen, an diesen Dingen kann man erkennen, auf welchem Weg unser Herz geht. So, die Frage ist, was machst du damit? Ich weiß ja nicht, was dein Paket ist. Jeder hat ein anderes Paket. Aber was machst du damit? Ist dir das egal oder willst du das loswerden? Ja. So, der allererste Schritt, um das loszuwerden, den haben wir heute schon gehört. Wer Dank opfert, ehrt mich. Wer Dank opfert, mich verherrlicht wird und bahnt einen Weg. Oder richtet seinen Weg richtig ein. Psalm 84, Vers 6. Nee, 50, Vers 23. Ja, wir müssen anfangen, eine dankbare Herzenshaltung zu kriegen, sonst werden wir gar nichts kriegen von Gott. Und das Zweite ist, wir müssen irgendwann mal anfangen, unsere Sünden zu bekennen. Einige von euch waren ja bei Surprise Sitoli da auf der Konferenz. Unsere Gemeinde macht ja öfter mal Konferenzen, beziehungsweise Gott schickt Leute zu uns. Wir haben uns Jahre vorher immer darum bemüht, irgendwelche Leute zu kriegen, das hat nie geklappt. Aber jetzt schickt Gott Leute zu uns. Das ist einfacher. Und das ist immer, die Leute, die da waren, die können das ja, wir können bei denen nachfragen, die können das bestätigen. Die Gegenwart Gottes war da und das war ziemlich schön. Und die Leute kommen dann und viele Leute kommen dann und sagen, oh, wir wollen das auch. Wir wollen auch so einen Lobpreis haben, wie ihr habt. Und dann wollen die Leute uns am besten einladen mit dem ganzen Lobpreisteam, dass wir kommen und das bei denen auch so machen. Das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Man kann das nicht einfach so importieren wie irgendwie eine Kaffeemaschine oder so. Ne? Oder ein neueste elektronisches Spielzeug. Der Grund, warum da so ein Lobpreis ist, wie er ist, ist, weil da eine ganze Menge Leute sind, die einen Preis bezahlt haben. Ne? Wir können da über die Straße in die Innenstadt gehen und uns all die schönen Kleider im Schaufenster angucken. Das ist kostenlos, aber wenn wir sie haben wollen, müssen wir Geld auf den Tisch legen. So, und im Geistlichen ist das so ähnlich. Ja? Oftmals kommen die Leute zu uns in die Gemeinde und sagen, oh, wir wollen das auch, was hier ist. Ja, aber das kommt nicht davon, dass ich da hingehe oder da Musik mache oder sowas. Nein, das wird überhaupt nicht funktionieren. Es kommt daher, dass Leute den Preis bezahlen. Und wie bezahle ich den Preis? Nicht mit Geld. Ich bezahle den Preis, indem ich meine Sünden bekenne. Indem ich anfange, mich der Wahrheit zu stellen. Das ist die Art und Weise, wie ich in der unsichtbaren Welt kaufe. Indem ich mich demütige, indem ich mich erniedrige. Indem ich hingehe zu meiner Ehefrau und sage, es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Oder zu dem Bruder oder sonst was. So, das ist die Art und Weise, wie ich den Preis bezahle, um das zu bekommen. Ja. Nicht, indem ich mir die Leute da ins Haus hole oder so. Das funktioniert nicht. Das kann dazu bringen, das kann dazu führen, dass die Leute letztendlich auch den Preis bezahlen. Ja, das ist ja nicht völlig verkehrt. Aber einfach nur, man kann es nicht einfach so importieren. Irgendwann muss man den Preis bezahlen. Jesus nennt das in Offenbarung 3 Salbe kaufen für die Augen. Kauft euch Salbe für die Augen. Was meint er damit? Da meint er genau das. Jetzt schau mal der Wahrheit ins Auge. Schau dir mal dein Leben an. Wie ist das wirklich? Du sagst, du hast alles in Christus irgendwo da oben in der Himmelswelt. Okay, aber wie ist dein Leben hier auf der Erde? Ist nicht so. Kauf dir Salbe. Stell dich diesen Dingen. Schau all diesen Dingen, die du nicht magst, die dir unangenehm sind, denen du bis immer weggelaufen bist. So, schau denen ins Auge und stell dir die Frage, warum? Ist da irgendwo eine Furcht, ist da ein Schmerz, ist da eine Trauer, ist da ein Götze? Sind da diese Dinge in dem Herzen? Diese Dinge sind nichts anderes als, dadurch kann uns der Teufel beeinflussen und er wird es auch tun. Das ist das Herz Davids. Gott danken, Gott loben, Sünden bekennen und die Gegenwart suchen. Und das kostet was. So, das fällt nicht vom Himmel. Und Gott sagt, David hatte viele Verletzungen. Wir könnten noch mehr Sachen da aufzählen. Zum Beispiel die Beziehung zu seinen Brüdern. Seine Brüder haben ihn verachtet und waren voller Zorn. Da gibt es, als er in das Heerlager geht, diese Geschichte mit Goliath da, sein Bruder, der schreit ihn an und wird total zornig. Und er bezeichnet David als einen stolzen und bösen Menschen. Es gab wahrscheinlich kaum einen Mann in der Bibel, der so falsch gelegen hat, wie Eliab, Davids Bruder. David war alles andere als stolz. Aber Eliab hat gedacht, er ist stolz. Ja, also er lag völlig falsch. Absolut. 1. Samuel 17, Vers 28. Und David hatte eine Menge Verletzungen in seinem Herzen. Oder er hat ja Saul wirklich gemocht. David hat Saul wirklich gemocht. Ja? Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn eine Person, die ihr wirklich mögt, auf einmal euch töten möchte, das hinterlässt bei jedem Menschen eine Wunde im Herzen. So, David hatte eine Menge Dinge, auf die er die Schuld hätte schieben können und sagen, ja, dass es bei mir nicht geklappt hat, Gott, mit dir, das liegt an meinem Vater, das liegt an meinen doofen Brüdern, das liegt an meinem doofen Pastor, das liegt an meinem doofen König und was auch immer. Ja? Der Prophet hat mir das Ganze eingebrockt, weil er mich öffentlich da mit Öl begossen hat und jetzt will der König mich umbringen, weil er mich als seinen Konkurrenten sieht oder meine Brüder denken, ich halte mich was für Besonderes. So, er hätte eine Menge Dinge, auf die er sein Versagen hätte schieben können. Gott, ich habe ja mindestens 2 Prostituierte in meiner Blutslinie, so deswegen bin ich so, mache ich das, was ich mache hier, so. Dann hätte er sich beim Propheten Nathan rausreden können, hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, nein, so, ich übernehme die Verantwortung. Ich übernehme die Verantwortung für all das. Und ich möchte davon frei werden. Und das ist das Herz Davids. Und Gott sagt am Ende, dass David von ganzem Herzen ihm nachgefolgt ist und seinen Willen von ganzem Herzen getan hat. Dieses Wort ganz bedeutet heile, vollständig. Alle Teile sind da und funktionieren. Das ist es. Wir müssen Gott von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele lieben und mit aller Kraft. So, wenn wir zum Beispiel ein Teil unserer Seele, zum Beispiel die Gefühle oder der Verstand, nicht vernünftig funktioniert, dann können wir dem höchsten Gebot gar nicht nachkommen, richtig. Wie willst du Gott von ganzer Seele lieben, wenn deine Seele in Teile gebrochen ist und Teile davon brach liegen oder tot liegen und nicht funktionieren? Kannst du gar nicht. Aber was du machen kannst, ist, du kannst dich dem stellen. Weil David war auch nicht perfekt geboren. Und Davids Seele war gebrochen, in Stücke gebrochen. Er sagt das sogar selber. Seine Seele war in Stücke gerissen und hat nicht funktioniert. Aber am Ende sagt Gott, er hat es mit einem Heilen, mit einem ganzen Herzen getan. Er hat Gott von ganzem Herzen geliebt und von ganzem Herzen. Am Ende war David heile. Ja? So, und wir können auch heile werden. Wenn wir auf unser Herz aufpassen, unser Herz zwingen, in die gleiche Richtung zu gehen. Und ihr könnt euch sicher sein, Gott wird euch dann Gnade geben. Ihr könnt euch nicht sicher sein, dass das in 1-2 Jahren passiert. Aber wahrscheinlich wird es länger dauern. So, ja. Aber irgendwann muss man mal anfangen. Und irgendwann, die Bibel sieht uns ja nicht als Individuum, sondern sieht uns immer so in Familien. Wenn ihr auf eure Familie guckt, und all die Sachen, die sich von Generation zu Generation wiederholen und fortsetzen. Irgendjemand muss aufstehen und sagen, okay, so, jetzt reicht es. Wir haben das in der Familie, aber ich will das nicht mehr an meine Kinder weitergeben, Gott. Ich will mich dem stellen. Ja, ich möchte damit, damit soll jetzt Schluss sein. Diese Härte oder der Zorn oder diese Unreinheit. So, und das wird nur passieren, wenn wir die Verantwortung in die Hand nehmen. Wenn wir die Schuld irgendwo auf unsere Eltern oder Vorfahren schieben, dann wird gar nichts passieren. Dann werden wir das weitergeben und das wird sich weiter fortsetzen. Vater im Himmel, bitte sieh nach, ob unser Herz auf einem Weg geht, der zum Schmerz führt. Bitte prüfe nach, ob da eine Trauer, ein Kummer, ein Schmerz, ein Tod, ein Götze, ob solche Dinge in unserem Herzen sind. Vater im Himmel, bitte leuchte doch mit deinem Licht in unseren inneren Menschen und zeige uns die Dinge, wo wir Vermeidungsstrategien haben, wo wir Denkweisen haben, wo wir unser Herz auf einen Weg schicken, den es nur geht, um den Schmerz auszuvermeiden. Zeige uns, wo wir vom Teufel manipuliert werden. Vater, und ich habe keine Ahnung, ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier genug Leute gibt, die alles Mögliche haben. So, ich habe keine Ahnung, ich kann das ja nicht alles einzeln durchgehen. Ich vertraue auf dich, dass du individuell mit den Leuten handelst und einzeln mit ihnen handelst. Vater, ich bitte dich für alle, deren Gefühle unter einen Fluch gekommen sind, durch einen Schwur. Ich bitte dich für alle, die eine Verletzung durch das Verhalten des Vaters haben, weil sie Gefühle gezeigt haben, weil sie sich geöffnet haben. Wir widerrufen diese Schwüre in Jesu Namen. Wir widerrufen jeden Schwur, dass wir keine Gefühle zeigen werden, in Jesu Namen. Wir zerreißen diesen Vertrag in der unsichtbaren Welt. Wir erklären ihn für ungültig. Ein jeder Schwur, der uns gesagt hat, dass wir hart und stark sein müssen, der uns daran bindet, hart und stark sein zu müssen, wir brechen ihn in Jesu Namen. Wir erklären ihn für ungültig. Ungültig. Und ich befehle Leben in die Seele, in diese alle Teile der Seele, die durch diese Schwüre, die durch diese Verträge gebunden wurden. In Jesu Namen. Und jeder Geist, jeder Dämon, der aufgrund dieser Schwüre operiert hat, muss jetzt gehen in Jesu Namen. Du musst unter die Füße Jesu, du kommst jetzt unter die Füße Jesu in Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir fordern unsere Seele zurück. Wir fordern unseren Geist zurück. Wir gehören Gott, wir existieren für Gott. Und nicht dafür da, dass der Teufel, wir sind nicht dafür da, dass der Teufel uns manipulieren kann. Jesus, wir bitten um Vergebung für jeden Schwur, für jede Vermeidungsstrategie. Wir bitten dich um Vergebung für jede innere Furcht, die uns angetrieben und manipuliert hat. Wir widerrufen all diese Dinge. Wenn Gott euch irgendwas Spezifisches zeigt, dann fühlt euch ruhig frei, das vor Gott zu bringen. Wir widerrufen diese Dinge. Wir widerrufen alle Flüche, wo wir ausgesprochen haben, dass unser Verstand nicht funktioniert oder nicht gut genug ist, dass wir dumm sind. Wir widerrufen sie in Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir werden die Frucht unserer Lippen nicht essen. Und ab heute werden wir anderen Samen säen aus unserem Mund. In Jesu Namen. Und jeder Geist, der aufgrund dieses Samens operiert hat, muss uns verlassen und sein Einfluss ist gebrochen. In Jesu Namen. Das Blut Jesu kommt auf unseren Verstand und das Blut Jesu kommt auf unser Gefühlsleben. Und wir weihen dir unser ganzes Gehirn, unsere ganze Vorstellungskraft. Vergib uns, dass wir durch unsere Augentore und Ohreneingänge so viel perverse Sachen in uns reingelassen haben, dass unsere gesamte Vorstellungskraft und Fähigkeit verdorben wurde. Wir nehmen unsere Vorstellung zurück und wir weihen sie dir, Jesus. Wir weihen sie dir. Wir wollen uns gute Dinge vorstellen und an gute Dinge denken. Vater im Himmel, wir tun Buße, dass wir so eine Angst davor, dass wir so eine Angst vor Schmerz hatten. Wir tun Buße dafür. Wir wollen keine Angst mehr vor Schmerz haben. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir vertrauen, dass du ein Arzt bist, der alle Wunden verbinden kann. Und wenn es nötig ist, dass du eine Wunde nochmal aufschneidest, dann vertrauen wir dir, dass du das nur tust, weil du eine gründlichere Heilung schenken willst. Wir danken dir, dass du der Arzt bist, dass du unser Herzenschirurg bist. Vergib uns jede Angst vor Furcht, durch die uns der Teufel manipulieren, Angst vor Schmerz, durch die uns der Teufel manipulieren konnte. Vergib uns jede Angst. Wir widerrufen jede Angst in Jesu Namen. Jesu Namen. Und wir vergeben unseren Eltern. Vater im Himmel, wir vergeben unseren Vätern für all das, was sie an uns weitergegeben haben. Und wir vergeben unseren Müttern für all das, was sie uns weitergegeben haben. Wir vergeben ihnen und wir werden es ihnen nicht nachtragen. Und wir wollen jetzt ab heute selber die Verantwortung für diese Dinge übernehmen. Wir wollen im Jetzt leben, in der Gegenwart leben und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und wir wollen, dass durch deine Gnade, Gott, diese Dinge aufhören in unserer Blutslinie. Und wir danken dir, dass du uns die Gnade dafür geben wirst. Oh, und eine Sache. Und wir vergeben unseren Eltern dafür, dass sie uns nicht erlaubt haben, Fehler zu machen. Wir vergeben unseren Eltern dafür, dass sie uns für Fehler machen bestraft haben oder sogar angebrüllt haben. Wir vergeben ihnen. Und Vater, ich bitte dich jetzt, dass du jede Botschaft, jede Programmierung, die durch dieses Verhalten der Eltern in unser Herz geschrieben wurde, auslöscht. Hilf uns zu lernen und dass wir uns wie Paulus unserer Schwachheiten freuen können. Bring uns dahin, dass wir uns über unsere Fehler freuen können. Und dass sich kein Mensch mehr hier in diesem Raum schlecht und beschämt fühlen muss, weil er einen Fehler gemacht hat. Wir akzeptieren die Tatsache, dass wir Menschen sind und Fehler machen werden. Und dass du das weißt. Und wenn wir Fehler machen, und wir machen die nicht aus Bosheit, aus Rebellion oder aus Ungehorsam, sondern wir machen sie einfach, dann ist das absolut okay bei dir, Gott. Danke dafür. Danke, dass du das total barmherzig und gnädig und sanft mit uns umgehst, wenn wir einen Fehler machen. Und wir vergeben unseren Eltern, dass sie nicht barmherzig und nicht sanft und nicht weich mit uns umgegangen sind, wenn wir einen Fehler gemacht haben oder wenn wir versagt haben. Deine Sanftmut macht mich groß, hat mich groß gemacht, sagt David. Und deine Sanftmut wird auch uns groß machen. Und wir bringen dir diese Angst, Fehler zu machen. Wir bringen dir alle Götzen, die dahinter stecken, Ablehnung, Scham und all dieses Zeug, das muss in Jesu Namen alles verschwinden. In Jesu Namen. Sowas wollen wir nicht. Sowas wollen wir nicht. Wir entscheiden uns, wir werden schwach sein, wir werden Fehler machen, wir werden Gefühle zeigen, wir werden sanft sein und wir entscheiden uns, dass wir dich danken und loben werden. Und wir bringen dir heute als ganze Gemeinde, Gott, wollen wir dir jetzt unser Herz bringen. Wir wollen dir unser Herz bringen. Und wir sagen dir, wir wissen mittlerweile, dass dieses Ding, unser Herz, dass das ziemlich störrisch ist und ein bockiger Esel ist, der nicht deinen Weg, geraden Weg gehen will. Und wir bringen dir unser Herz und wir legen das in deine Hände, du großer Chirurg, und wir sagen dir, bitte, Gott, bring unser Herz in Ordnung, heile unser Herz. Und wir wollen dir gehorsam sein und dir dabei helfen. Wenn du uns sagst, das und das muss in Ordnung gebracht werden, so wollen wir das tun. Wir erklären uns jetzt bereit. Jeder, der diesem Gebet innerlich zustimmt, erklärt sich bereit, das zu tun. Vater, und du siehst die Herzen, du siehst, was sie gerade sagen, du siehst alle Leute hier, ich habe keine Ahnung, aber du siehst sie hier, ich vertraue darauf, dass du sie siehst und dass du wirst ihre innere Antwort annehmen. Danke dafür. Danke dafür. Vater im Himmel, ich bitte um eine komplette Reinigung von unserer gesamten DNA und Blutslinie. Wir wollen keinen vermischten Samen haben. Wir wollen nicht Unkraut und Weizen beides in uns tragen. Wir wollen Weizen sein. Und nicht Spreu. Und wenn die Erntezeit kommt, brauchen wir keine Angst haben. Wir sind kein Spreu, der mit Feuer verbrannt wird. Und wir wollen auch keinen Spreu in uns haben. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke für dein Licht. Danke, dass du unsere Leichen im Keller beleuchtest. Und ich bitte dich für alle, die auch noch in einer Fantasiewelt leben, Gott, hol sie raus. Hol sie raus, dass sie endlich anfangen können, wirklich zu leben. Ja, danke, Jesus. Danke für dein Blut. Danke für deine Gnade. Danke, dass du einen Weg bereitet hast. Danke, dass du jedem hier genügend Gnade gegeben hast, diesen Weg bis Ende zu gehen. Wir wollen dich von ganzem Herzen lieben und dich von ganzer Seele lieben. Mit all unseren Gedanken, all unseren Gefühlen, mit all unserem Verstand, mit unserem ganzen Willen. Oh ja, und ich segne den Willen, ich segne euren Willen in Jesu Namen. Vater im Himmel, ich segne den Willen von deinen Kindern, dass dieser Wille Kraft kriegt, dass dieser Heilige Geist, ich bitte dich, dass du den Willen dieser Leute hier versiegelst und dass du ihnen eine Kraft gibst. Durch alles Versagen, was noch kommen wird und vielleicht auch kommen muss, durchzugehen und den Willen komplett darauf ausgerichtet zu halten, deinen Weg zu gehen. Wir wollen, dass unser Herz deinen Weg geht, Gott. Wir wollen nicht zulassen, wir entscheiden uns, dass unser Herz deinen Weg geht. Mein Herz hält dir vor, ich werde dein Angesicht suchen. Mein Herz hält dir vor, das soll in unsere DNA übergehen, das soll in unser Gehirn als Langzeitgedächtnis festgeschrieben werden. Mein Herz hält dir vor, ich werde dein Angesicht suchen. Wir werden dein Angesicht suchen. Und ich spreche Leben zu dem Geist eines jeden Menschen, der hier durch Kummer, Schmerz, Trauer oder Tod in ein Gefängnis eingeschlossen wurde. In Jesu Namen. Leben in Jesu Namen. Ich befehle eurem Geist, dass er Leben freisetzt. Göttliches Leben. In Jesu Namen. Das Leben soll in jede Zelle eures Körpers kommen. In jede Zelle eures Körpers. Danke, Vater. Danke für dein Leben. Danke, dass du verloren gegangene Herzenswünsche wieder zum Leben erwächst. Jesus, ich bitte dich, dass du zu den Leuten gehst und in die Zeit oder zu den Leuten, wo die Wunde passiert ist, dass du dahin gehst und dass du deine Hand drauf legst. Danke für deine Heilung. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du zurückgehst in die Zeit. Zeit ist kein Problem für dich. Wo wir 1, 2, 3, 4 Jahre alt waren, wo wir Teenager waren. Und dass du deine Hand auf die schmerzhaften Ereignisse legst. Und sie heilst. Danke, Jesus, für deine Heilung. Danke für deine Sanftmut. Du bist der Balsam von Gilead, Jesus. Danke dafür. Danke, dass du uns verarztest. Und wir wollen dir absolut vertrauen, dass du das auch hinkriegst. Amen.